Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Nun, es gibt Menschen, die darauf hoffen und sich deshalb unmittelbar nach ihrem Ableben einfrieren lassen.
We have approximately 2000 people signed up.
Rund 2000 Personen haben bei uns einen Vertrag unterschrieben. Mittlerweile haben wir 180 Menschen konserviert, was uns zur derzeit größten Kryonikfirma macht. Zudem sind unsere Preise mit 28.000 US-Dollar bezahlbar.
Sagt Dennis Kowalski vom Cryonics Institute in Michigan. Ist es wirklich sinnvoll, im Kälteschlaf auf Fortschritte in der Medizin und die Revitalisierung zu warten? Das fragen wir in der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus? Und wir stellen außerdem den heute veröffentlichten UN-Biodiversitätsreport vor. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Beginnen wollen wir allerdings mit einer rätselhaften Entdeckung in der Venusatmosphäre. In der aktuellen Ausgabe des Fachblattes Nature Astronomy berichtet ein internationales Team von Beobachtungen in der Gashülle des Planeten Venus. Dort, so sagen die Forscher, hat man möglicherweise Spuren gefunden, die auf Leben hindeuten. Und bei solchen Themen gibt es für Forschung aktuell nur einen Experten, den Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Dirk, was genau haben die Forscher da entdeckt?
Sie haben mit zwei Radioteleskopen in Hawaii und Chile sich die Venus genauer angesehen. Und mit diesen Instrumenten kann man dann eben auch die chemischen Stoffe in der Venusatmosphäre erfassen. Und dabei sind dann eben die Forscherinnen und Forscher auf Monophosphan gestoßen. So heißt das offiziell. Meist spricht man kurz vom Phosphan. Das ist ein giftiger, instabiler Stoff, der bei zudem sich ein Phosphoratom und drei Wasserstoffatome verbinden. Und dieser Stoff, das ist jetzt eben der Knackpunkt, der wird auf der Erde praktisch nur beim Stoffwechsel von Organismen hergestellt. Dieses Phosphan dort in der Venus kommt zwar in nur verschwindend geringen Mengen vor, die Konzentration liegt so bei 200.000stel Promille, aber das reicht eben, weil es diese mögliche Verbindung zum Leben gibt, um die Fachleute doch in helle Aufregung zu versetzen.
Heißt das dann, dass es auf der Venus irgendjemanden oder irgendwas, also Mikroben oder wen auch immer gibt oder geben muss, das Phosphan herstellen kann?
Das wäre der Traum der Forscher, dass das herauskommt, aber das heißt es nicht unbedingt, denn dieser Stoff, der kann eben auch auf abiotische, wie man sagt, also irgendwelche geochemische Weise entstehen, ohne dass da direkt Leben beteiligt ist, etwa durch Blitze in Venuswolken, durch vulkanische Aktivität, selbst durch Meteoriteneinschläge. Aber dieses Team hat eben all diese anderen Möglichkeiten durchgerechnet und hat gesagt, da entsteht dann noch viel weniger Phosphan, als man jetzt tatsächlich beobachtet hat. Insofern bleibt eigentlich nur das Leben als Quelle übrig. Allerdings heißt, sagen die Forscher eben auch ganz klar, hier sind unsere Daten, wir finden keine andere Erklärung und sie appellieren an alle Kolleginnen und Kollegen in der Welt, helft uns, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Sie sagen eben nicht, hurra, hier ist Leben.
Warum kochen die das eigentlich nicht so hoch? Man muss ja fast schon eher sagen, sie kochen es ein bisschen runter, denn wenn man da Leben findet, das wäre ja sozusagen der große Knall im All.
Das wäre sicherlich der Nobelpreisanruf aus Stockholm, aber gibt da eben einen Haken. Die Venus ist ein schöner Planet und der Name Göttin der Liebe klingt auch sehr schön, aber es geht eben auf der Venus alles andere als lauschig zu. Die Oberflächentemperaturen liegen bei 500 Grad Celsius, da kennt man kaum Leben, dass das irgendwie aushalten kann. In der dicken Venusatmosphäre, so in 50 bis 60 Kilometern Höhe, da sind die Temperaturen ganz lebensfreundlich. Allerdings hat der Bereich dort einen anderen Haken. Dort gibt es kaum Wasserdampf, dafür sehr viel Schwefelsäure. Also kurz, man kennt eigentlich kaum Organismen, die tatsächlich diese Bedingungen aushalten könnte. Das macht das Ganze eben so rätselhaft. Man weiß nicht genau, wo dieses Phosphan wirklich herkommt.
Vielleicht sind die Forscher ja auch so vorsichtig, weil sie schon andere vermeintliche Sensationen später in Wohlgefallen aufgelöst haben. Könnte auch diese Entdeckung jetzt beispielsweise ein einfacher Messfehler sein?
Das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, weil man eben zwei verschiedene Instrumente benutzt hat. Trotzdem liegt man hier wirklich so am Rande der Nachweisgrenze. Es ist da eher wahrscheinlich, dass man vielleicht irgendwelche anderen Moleküle hat, die ähnliche Spuren hinterlassen oder es eben andere Prozesse gibt, die zu diesem Phosphan führen, die man bisher nicht kennt. Am Ende des Fachartikels heißt es auch ganz klar, ich zitiere, selbst wenn sich die Entdeckung des Phosphans bestätigen sollte, wäre dies kein robuster Nachweis von Leben, höchstens für ungewöhnliche und bisher nicht erklärbare chemische Prozesse, so sagten es die Forscherinnen und Forscher.
Und was wäre ein robuster Nachweis für Leben auf der Venus?
Dafür müsste man dort eben wirklich hinfliegen mit Raumsonden, müsste in die Atmosphäre eintauchen, vielleicht an Ballons, Messgeräte dort entlang schweben lassen, sich genauer angucken, wo entsteht denn das Phosphan und vielleicht noch andere Spuren dieser Mikroben finden. Klingt gut, aber solche Missionen zu bauen, dauert sehr lange. Frühestens in 10, 15 Jahren könnte es soweit sein.
Kurze Spekulation zum Schluss. Wie könnte Leben, wenn es welches geben würde, auf der Venus entstanden sein?
Die plausibelste Theorie ist, dass das sich irgendwann auf der Venusoberfläche gebildet hat, als die Bedingungen da noch nicht so katastrophal waren, als es da noch keinen eben so brutalen Treibhauseffekt gegeben hat. Dann sind praktisch die Mikroben hochgewirbelt worden, halten sich dort oben, könnten sich vielleicht auch irgendwie panzern gegen diese Schwefelsäure, wie sie dann aber Stoffwechsel machen sollen. All das ist sehr unklar. Also das Ganze klingt nicht fürchterlich überzeugend. Die Forscher tappen ein bisschen im Dunkeln.
Rätselhafte Entdeckungen. Forscher finden in der Venusatmosphäre Phosphanmoleküle. Das waren Einordnungen und Hintergründe von meinem Kollegen Dirk Lorenzen.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Manche Menschen möchten ihrer begrenzten Lebenszeit und dem Tod gerne ein Schnippchen schlagen. Und eine Technik namens Kryokonservierung verspricht ihnen dabei zu helfen. Wer will, kann sich seit einigen Jahren direkt nach seinem Tod schonend einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass sein Körper irgendwann aufgetaut und wiederbelebt werden kann. Unser Hörer Markus Lange wollte wissen, wie es um den aktuellen Stand dieser Kryokonservierung bestellt ist. Und unser Autor Michael Stang ist der Sache nachgegangen.
Die Alcor Life Extension Foundation ist eine von drei Organisationen in den USA, die Menschen anbieten, ihrem Körper nach dem Tod mithilfe von Kälte zu konservieren. In einem Werbevideo erklärt Max Moore, der ehemalige Präsident der Stiftung, was passiert, wenn ein Kunde im Sterben liegt.
Sobald wir eine Notfallmitteilung erhalten, schicken wir unser Standby-Team raus. Nachdem die Person für klinisch tot erklärt wurde, legen unsere Leute los.
Das Notfallteam beginnt dann sofort mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung und fängt an, den Körper mithilfe von Eis zu kühlen. Danach wird die oder der Tote ins Behandlungszentrum nach Arizona gebracht, wo die eigentliche Prozedur beginnt. Die Konservierung und Aufbewahrung eines ganzen Körpers kostet knapp 180.000 Euro. Die Aufbewahrungskosten pro Jahr liegen bei rund 170 Euro. Mit umgerechnet gut 70.000 Euro deutlich preiswerter ist die alleinige Erhaltung des Gehirns mit oder ohne Schädel. Wer darauf setzt, muss allerdings darauf vertrauen, dass bei seiner Wiedererweckung von den Toten auch gleich ein geklonter Körper verfügbar ist, in dem das Gehirn dann eingepflanzt werden kann.
Handelt es sich um eine Ganzkörperkonservierung, öffnen wir den Brustkorb, um an die zentralen Blutgefäße am Herzen zu kommen. Diese verbinden wir mit unserem Wärmetauscher und der Perfusionsmaschine. Das Ziel ist, das Blut und andere Körperflüssigkeiten möglichst schnell aus dem Körper zu spülen und durch ein Frostschutzmittel zu ersetzen. Damit wollen wir die Bildung von Eiskristallen verhindern.
Denn die spitzen Eiskristalle würden die Körperzellen zerstören. Durch das Frostschutzmittel wird der Leichnam vitrifiziert. Die Flüssigkeit darin geht beim Herunterkühlen in einen glasartigen Zustand über, ohne Kristalle zu bilden. Ist die Prozedur abgeschlossen, werden die Körper oder die Köpfe der Verstorbenen in Behältern jahrzehntelang bei minus 160 Grad Celsius aufbewahrt. Ende Mai 2020 waren bei Alcor 177 Patienten kryokonserviert. Kunde Nummer 1 war James H. Bedford, der am 12. Januar 1967 eingelagert wurde, also vor über 50 Jahren. Damals wie heute ist die Zeit der entscheidende Faktor. Nach dem offiziell festgestellten Tod müssen die Verwesungsprozesse im Körper möglichst schnell durch Kühlung unterbunden werden. Das ist aber nicht so einfach, sagt Klaus Sames, Gerontologe und ehemaliger Anatomieprofessor aus Hamburg und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Biostase.
Heute haben wir in Deutschland nicht die Möglichkeit, direkt nach dem Tode einzugreifen, weil unsere Leichenschaugesetze vorschreiben, dass zunächst Leichenflecke vorhanden sein müssen. Es dauert etwa 20 Minuten minimal, bis diese sichtbar werden. Bis dahin ist bereits eine starke Schädigung eingetreten und wir können dann nur das, was eben noch verfügbar ist von dieser Person, der Biostase zuleiten.
Die Deutsche Gesellschaft für Biostase will ihren Mitgliedern im Todesfall die bestmögliche Erstversorgung ermöglichen, damit ihr Leichnam die Überführung in ein Kryonik-Institut in Amerika oder Russland möglichst unversehrt übersteht. Auch Klaus Sames selbst möchte sich einfrieren lassen und hat bereits 1994 mit dem Cryonics Institute in Detroit einen Vertrag geschlossen. Die Kosten lagen damals bei 50.000 D-Mark. Heute sei es kaum teurer, erklärt Dennis Kowalski, der Präsident der Firma in Michigan.
Rund 2000 Personen haben bei uns einen Vertrag unterschrieben. Mittlerweile haben wir 180 Menschen konserviert, was uns zur derzeit größten Kryonikfirma macht. Zudem sind unsere Preise mit 28.000 US-Dollar bezahlbar.
Das Cryonics Institute ist eine Non-Profit-Organisation. Alle Angestellten müssen auch Mitglied sein. Daher wird sich Dennis Kowalski, genau wie seine Familie, nach dem Tod in Clinton Township einfrieren lassen. Natürlich sei es theoretisch besser, sich bei bester Gesundheit einfrieren zu lassen, bevor lebenswichtige Organe versagen. Aber das sei vom Gesetz her nicht möglich und das wolle auch niemand, sagt Kowalski. Schließlich gehe man davon aus, dass der medizinische Fortschritt so rasant sei, dass man nach einer Revitalisierung in einigen Jahrzehnten zum Beispiel auch gleich den Krebs besiegen könnte, der einem einst das Leben kostete.
Wenn jemand vor 100 Jahren gesagt hätte, stell dir vor, dass man Menschen mit Hilfe eines Stromschlags wiederbeleben kann, dann hätte das doch nach Frankenstein geklungen. Dasselbe gilt für Organtransplantationen. Früher hätte es makaber oder seltsam geklungen, wenn man vorgeschlagen hätte, Leichen aufzuschneiden, ihre Organe zu entnehmen und anderen Menschen einzusetzen, damit sie überleben können. Heute ist das normal und viele Menschen weltweit profitieren von dieser Technologie.
Eizellen oder Spermien werden heute bereits eingefroren und so lange in flüssigem Stickstoff gelagert, bis sie benötigt werden. Das Auftauen klappe problemlos, betont Dennis Kowalski. Aber einen kompletten Körper oder ein Gehirn zurück ins Leben zu holen, wäre natürlich viel komplizierter und unerwünschte Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen. Kritiker der Kryokonservierung gibt es deshalb reichlich. Der Reproduktions- und Regenerationsbiologe Stefan Schlatt von der Universität Münster hält die Kryonik für nicht durchführbar. Die Blut-Hirn-Schranke sei zu empfindlich und würde das Einfrieren nicht überstehen. Andere Kritiker bezeichnen das Einfrieren und Auftauen von Menschen als Fantasterei oder als Zukunftsmusik. Aber genau das ist es in den Augen der Befürworter ja auch, Zukunftsmusik. Den emeritierten Professor Klaus Sames, der selbst lange im Bereich Kryonik geforscht hat, schreckt diese Ungewissheit nicht. Er ist über 80 und geht davon aus, dass er nach seinem Tod rund 100 Jahre auf Eis liegen wird, bevor eine Wiederbelebung möglich sein könnte.
Da diese Chance besteht, ist es ja nicht falsch, sie zu ergreifen. Wenn es schief geht, bin ich immer noch tot. Aber es kostet mich nichts außer dem Geld, das ich sowieso nicht mitnehmen kann.
Tolle Idee, Leben nach dem Tod. Aber was wurde daraus? Michael Stang über den aktuellen Stand der Kryokonservierung. 2020 endet die von der UN ausgerufene Dekade der Biodiversität. Als sie 2010 startete, hat sich die Staatengemeinschaft hehre Ziele gesetzt. Die Abholzung von Wäldern, der schleichende Verlust von Arten, die Überfischung der Meere und vieles mehr sollte gestoppt oder wenigstens spürbar reduziert werden. Im Auftrag der Vereinten Nationen haben nun Forscher eine Bilanz der vergangenen 10 Jahre vorgelegt. Volker Mrazek fasst sie zusammen.
Das offizielle Jahrzehnt der Biodiversität geht in diesem Jahr zu Ende und keines der Ziele, die am Anfang ausgegeben wurden, ist am Ende erreicht. So die ernüchternde Bilanz, die Forscher aus aller Welt 10 Jahre später ziehen, in ihrem neuen Report zum Zustand der Natur für die Vereinten Nationen. Einer der Herausgeber des neuen Reports ist der britische Agrarwissenschaftler und Botaniker David Cooper.
Es ist möglich, den Verlust von Biodiversität zu verringern oder sogar umzukehren. Aber wir brauchen hier dringend verstärkte Anstrengungen. Es ist ähnlich wie mit dem Klimawandel. Da bleibt uns vielleicht noch das nächste Jahrzehnt als Zeitfenster zum Handeln. Genauso verhält es sich mit der Biodiversität.
Die Abholzung von Wäldern ist zwar um ein Drittel zurückgegangen, es sollte aber die Hälfte sein und noch immer gehen jedes Jahr rund 10 Millionen Hektar Waldfläche verloren. Viele Ozeanregionen und Korallenriffe sind nach wie vor überfischt, die Landwirtschaft in den seltensten Fällen nachhaltig. Noch immer beanspruchen Tierhaltung und Futterpflanzenanbau zu große Landanteile. All das ist in dem Bericht nachzulesen. Inzwischen flüssen zwar umgerechnet 80 bis 90 Milliarden US-Dollar jährlich in den Schutz der biologischen Vielfalt. Viel größere Summen investierten die Staaten aber in umweltschädliche Maßnahmen, kritisiert der US-Ökologe Paul Ledley, Professor an der Universität Paris-Saclay in Frankreich.
2010 haben wir uns vorgenommen, staatliche Subventionen deutlich zu verringern, die schlecht für die Biodiversität sind. Hier gab es aber so gut wie gar keine Fortschritte. Agrarsubventionen setzen nach wie vor falsche Anreize und Steuergelder fließen unverändert in Fischereien, die schädliche Fangpraktiken beibehalten.
Immerhin einige Lichtblicke gibt es doch, zum Beispiel bei der Ausweisung neuer Naturschutzgebiete.
Wir hatten das Ziel, 17% der Landflächen und 10% des Ozeans zu schützen. Gegenwärtig liegen wir hier bei 15 bzw. über 7%. Wir haben das Ziel also nicht ganz erreicht, sind aber auf einem guten Weg.
Der Schwarzfuß-Iltis ist eine seltene Marderart in Nordamerika. Sie galt zeitweilig als verschollen. Der Bericht nennt sie als Beispiel für 7 Säugetier- und fast 20 Vogelarten, die seit 2010 vor dem Aussterben gerettet worden seien. Aus Sicht der Forscher ebenfalls ein Silberstreif am Horizont. Auf Inseln ist die biologische Vielfalt häufig durch eingeschleppte Raubtiere gefährdet, denen es leicht fällt, Beute zu reißen. Der Ökologe Hanno Sebens aus dem Senckenberg-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima denkt hier etwa an Albatrosse auf Inseln im Südozean oder an flugunfähige Papageien in Neuseeland.
Die gar nicht gelernt haben, einem Räuber auszuweichen, weil es dort keine Räubertierarten gibt. Wenn eine Katze oder auch eine Ratte oder auch eine Maus auf das Küken zukommt, dann hat es gar keinen Reflex, sich irgendwie zu entfernen, sondern bleibt einfach sitzen und die Katze kann einfach quasi wie so einen Apfel vom Baum pflücken.
In den letzten Jahren geht man verstärkt gegen die eingeschleppten Räuber vor. Über 230 heimische Arten auf den Inseln hätten davon profitiert, so der Bericht, an dem Sebens mitgeschrieben hat. Doch insgesamt gehe der Trend noch immer in eine andere Richtung, wie die Forscher beklagen. Der Raubbau an der Natur setze sich in hohem Tempo fort, zu wirklich tiefgreifenden Veränderungen sei es im zurückliegenden Jahrzehnt nicht gekommen. Die brauche es aber, sagt Paul Ledley im Namen aller Autoren, und zwar nicht nur in der Landwirtschaft und Fischerei.
Es gibt etwas, womit wir wirklich viel für die Biodiversität tun können und zugleich für den Klimaschutz. Das ist die Umstellung unserer Ernährung in den Industrieländern. Wir sollten uns weiterhin gesund ernähren, aber weniger Fleisch essen. Denn die Tierhaltung benötigt große Landflächen und der Anbau der Futterpflanzen enorme Mengen Dünger, Pestizide und Wasser. All das hat wirklich negative Auswirkungen auf die Biodiversität.
Alle Ziele verfehlt. Volker Mrazek über den heute vorgelegten UN-Biodiversitätsreport 2010-2020. Im Studio ist jetzt mein Kollege Piotr Heller mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages.
Die afrikanische Schweinepest droht sich in Brandenburg auszubreiten. Nach dem deutschlandweit ersten Fall sei die Seuche in Brandenburg bei 5 weiteren Wildschweinen nachgewiesen worden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium heute mit. Es handele sich um 4 tot aufgefundene Wildschweine und ein krank erlegtes Tier. In der vergangenen Woche war in Brandenburg der deutschlandweit erste Fall der afrikanischen Schweinepest aufgetreten.
Ein Forscherteam hat fruchtbare Leihväter erschaffen.
Dabei handelte es sich um Experimente an Tieren. Zunächst veränderten die Wissenschaftler Mäuseembryonen genetisch, sodass sie steril geboren wurden. Dann pflanzten sie ihnen bestimmte Stammzellen von Artgenossen ein. Die Mäuse produzierten dann ausschließlich Spermien mit dem Erbgut der Spendertiere. Gleiches gelang dem amerikanisch-britischen Team mit Rindern, Ziegen und Schweinen. Bei den Mäusen gingen die Forscher aber noch einen Schritt weiter. Sie sorgten dafür, dass die Tiere sich paarten und die Leihväter, genetisch betrachtet, Nachkommen der Spenderväter zeugten. Die Methode könnte irgendwann bei der Viehzucht zum Einsatz kommen, notieren die Wissenschaftler im Magazin PNAS.
Das Corona-bedingte gesunkene Reiseaufkommen lässt sich in der globalen CO2-Konzentration nicht erkennen.
Das berichten deutsche Wissenschaftler in der Zeitschrift Remote Sensing. Sie haben Daten eines weltweiten Netzwerks zur Beobachtung der CO2-Konzentration ausgewertet und festgestellt, dass die Konzentration sich bislang nicht messbar verringert hat. Als Gründe nennen die Forscher die lange Lebensdauer von CO2 und die große Hintergrundkonzentration. Zudem gäbe es von Jahr zu Jahr natürliche Schwankungen in der Wachstumsrate der Konzentration. Das erschwere den Nachweis von Emissionsminderungen.
Auch Schildkrötenbabys reagieren auf Gesichter.
Von vielen Tieren, die von ihren Eltern großgezogen werden, kennt man das Verhalten, dass sie sich zu Gesichtern hingezogen fühlen. Das gilt für Hühnerküken genauso wie für Menschen. Britische und italienische Forscher haben nun frisch geschlüpfte Landschildkröten daraufhin untersucht. Sie ließen die Tiere in Räumen mit verschiedenen Bildern umherkriechen. Die meisten Schildkröten bewegten sich in Richtung des Bildes, das entfernt an eine Anordnung aus Mund und Augen erinnerte. Und das, obwohl sie noch nie in ihrem Leben ein Gesicht gesehen hatten. Die Forscher haben ihre Arbeit im Fachblatt PNAS beschrieben. Sie vermuten, einem Verhalten auf der Spur zu sein, das sich dereinst bei einem gemeinsamen Vorfahren von Säugetieren, Reptilien und Vögeln entwickelte.
Australische Astrophysikerinnen wundern sich über den kosmischen Goldrausch.
Die meisten chemischen Elemente entstehen in Sternen und werden ins All hinausgeschleudert. Für einige der schweren Elemente bedarf es da besonderer Ereignisse. So geht man etwa davon aus, dass Gold bei der Kollision zweier Neutronensterne erschaffen wird. Die drei Physikerinnen haben diesen Prozess nun neu modelliert. Ihre Berechnungen deuten darauf hin, dass die kosmischen Kollisionen nicht genug Gold produzieren, um das ganze Gold im Universum zu erklären. Es müssen also noch andere stellare Ereignisse dahinter stecken, resümieren die Wissenschaftlerinnen im Astrophysical Journal.
Die Waldbrände an der US-Westküste hinterlassen ihre Spuren auch über Deutschland.
Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenmessung haben mit Hilfe von Lasern bereits Ende letzter Woche eine Staubschicht über Leipzig registriert. Zunächst schwebten die Ruß- und Aschepartikel in über 12 Kilometern Höhe, bis sie gestern dann auf 4 Kilometer absanken. Aus einer Rückverfolgung der Bahnen dieser Partikel schließen die Forscher, dass sie wohl von den großen Waldbränden an der US-Westküste stammen. Höhenwinde dürften sie bis nach Deutschland getragen haben.
Soziale Kontakte im Job sind gerade für ältere Beschäftigte wichtig.
Forscher aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden haben knapp 600 Arbeitnehmer untersucht. Sie stellten fest, dass hochwertiger Kontakt mit Kollegen zu mehr sozialer Achtsamkeit und Empathie führte. Das war vor allem bei älteren Arbeitnehmern der Fall, notieren die Forscher im Fachmagazin Personal Psychology. Diese Beobachtung erklären sie damit, dass die Älteren eine überschaubare Zeitspanne der eigenen beruflichen Zukunft haben. Die persönliche berufliche Weiterentwicklung werde dadurch weniger interessant, stattdessen würden sozial und emotional bedeutende Erfahrungen wichtiger.
Stechmücken leben eher in Gegenden mit starkem menschlichen Einfluss.
Diesen Zusammenhang hat ein internationales Forscherteam in Südafrika beobachtet. Dazu verglichen die Wissenschaftler die Mückenpopulationen im Krüger Nationalpark mit denen umliegender, dicht bevölkerter Gebiete. Das Ergebnis: jenseits des Parks war die Mückendichte dreimal so hoch, schreiben die Forscher in den Scientific Reports. Das ist ein Problem, wenn man bedenkt, dass die Mücken Krankheiten wie Malaria, das Denguefieber oder Zika übertragen. Als eine Ursache für die vielen Mücken in besiedelten Gebieten haben die Forscher ausgerechnet Pestizide ausgemacht. Die Gifte sickern in Gewässer, töten Fische und damit auch natürliche Feinde der Moskitos.
Sternzeit, 15. September. Der Liebhaber für die veränderlichen Sterne. Vor 100 Jahren kam in Ermelo in Südafrika Dani Overbeek zur Welt. Er studierte zunächst Bergbau und Metallurgie und arbeitete später für eine Fluggesellschaft und ein Eisenbahnunternehmen. Erst mit 30, Anfang der 1950er Jahre, fand Dani Overbeek zur Astronomie. Zunächst faszinierten ihn vor allem Bedeckungen von Sternen durch Asteroiden. Zu seinem Hauptbeobachtungsgebiet wurden schließlich veränderliche Sterne. Himmelsobjekte, die mal heller und mal schwächer leuchten. Fast 300.000 Mal hat Dani Overbeek die Helligkeit so eines Sterns mit konstanten Objekten in der Umgebung verglichen. Seine Daten hat er stets der amerikanischen Vereinigung der Beobachter veränderlicher Sterne gemeldet. Noch immer sind seine Beobachtungen wertvolle Informationen über das langfristige Verhalten solcher Sterne. Am häufigsten beobachtete Overbeck VW Hydri. Fast 4000 Mal hat er die Helligkeit dieser hellsten Zwergnova am Südhimmel erfasst. Dort kreist um einen weißen Zwerg ein kühler Stern, von dem ständig Materie zum Zwerg strömt. Etwa einmal im Monat explodiert diese Materie und VW Hydri leuchtet für anderthalb Tage etwa 100 Mal heller als üblich. Viele Male genauestens verfolgt von Danny Overbeck, einem Amateurastronomen im Wortsinne. Denn er liebte das Universum und wusste, dass Amateure besonders bei der Überwachung veränderlicher Sterne wertvolle Beiträge liefern können. 2001 ist Danny Overbeck im Alter von 80 Jahren gestorben.
Daimler muss in den USA eine Milliardenstrafe im Dieselskandal zahlen. Das ist ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.